Es ist schon wieder März und man hat das Gefühl, dass eigentlich die ersten beiden Monate des Jahres schon ein ganzes Jahr waren. So viel haben wir in diesem Jahr schon wieder mitgemacht. Die Wirtschaftsprognosen, die Prognosen zur Notenbanken, zur Inflation in Windeseile teils wieder komplett auf den Kopf gestellt. Aber bleibt's dabei oder wird es dieses Mal auch wieder anders kommen? Ich freue mich auf mein monatliches Marktgespräch mit Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE. Ich grüße dich, mein lieber Stefan.
Hallo Markus, grüß dich.
Man hat in diesem Jahr das Gefühl, dass wir eigentlich Szenarien, die normalerweise über Jahre ausgearbeitet werden, innerhalb von wenigen Wochen komplett ausarbeitet, nur um sie dann wieder auf den Kopf zu stellen. Ist das nur eine Wahrnehmung von mir oder teilst du das?
Nee, das würde ich voll teilen und ganz extrem, wenn man natürlich den Dezember aus dem letzten Jahr noch mitnimmt, der ja ein sehr schlechter Dezember war, dann hast du quasi jetzt in 3 Monaten mit Dezember, Januar, Februar genau das, was du gerade gesagt hast, erlebt.
Ich bekomme immer Haue in der Community, wenn ich sage, also Geist, das letzte Jahr war wesentlich planbarer als dieses Jahr. Klar, wir hatten Start des Kriegs in der Ukraine, das war nicht planbar, keine Frage. Aber die Notenbank hat sehr klar kommuniziert, wie es bei den Zinsen weitergeht im letzten Jahr. Wir wussten, dass Inflation ein Thema ist. Wir wussten, wir sind in einem Bärenmarkt. Und in diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass so viele unterschiedliche Strömungen aufeinandertreffen, dass eigentlich das Ausmaß an Transparenz nachgelassen hat, oder?
Ja, im letzten Jahr hatten wir ja um die Zeit das Thema mit dem Kriegsbeginn, das erstmal alles auf den Haufen geworfen hat. Und es hat ja auch Riesenunsicherheiten damals bewirkt. Ja, wie wird das überhaupt laufen? Thema Rohstoffversorgung, Thema Nahrungsmittel, Lieferketten etc. Jetzt scheint das Thema an der Börse zumindest ganz weit weg zu sein, obwohl es ja nach wie vor mehr als präsent ist. Und wir haben halt dieses extrem schwierige Thema mit der Inflation weiterhin vor den Augen. Und das wird das bestimmende Thema auch in diesem Jahr bleiben. Und wir sehen jetzt, dass die Gesamtinflation zwar rückläufig ist und zurückkommt. Ich denke, das wird auch weitergehen. Nur die Kerninflation kommt nicht zurück. Ja. Die bleibt hoch. Ja.
Aber Stefan, nochmal auf die Frage einzugehen. Im letzten Jahr war Inflation natürlich auch ein Thema. Aber die Notenbank hat sehr klar und deutlich kommuniziert. Paul hatte ja damals gesagt, no surprises, keine Überraschungen. Er wolle den Markt nicht überraschen. Und ja, das Umfeld im letzten Jahr war natürlich auch wie in jedem Jahr. Ich meine, Börse ist immer unberechenbar bis zum gewissen Ausmaß und die Wirtschaft auch. Aber trotzdem nochmal auf die Frage zurückkehrend. Und ich gehe jetzt auf den Punkt ein, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber das Thema der Inflation zum Beispiel. Wir hatten jetzt einen Monat im Januar Inflationsdaten, die dies und jenseits des Atlantiks bei euch in Europa ja auch klar zeigen, dass die Inflation nicht linear sinken wird. Glaubt DJE, dass Inflation auf einem höheren Niveau verharren wird, als der Markt noch vor einem Monat dachte? Oder wird die Inflation bis ins Jahresende hineingehen doch vielleicht stärker senken, als wir zurzeit fürchten?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Gesamtinflation und Kerninflation. Wir glauben, dass die Gesamtinflation, also wo Energie- und Nahrungsmittelpreise drin sind, zurückkommen wird, die Kerninflation aber nicht stark zurückkommen wird. Also wir sehen zwar diese fallende Gesamtinflation und damit wird quasi die Notwendigkeit bei der Notenbank nicht mehr gesehen, diese großen Zinsschritte zu machen. Aber die Kerninflation, die kommt einfach nicht wirklich zurück. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Situation am Arbeitsmarkt und die weiter hohe Servicepreisinflation, dann ist das Szenario, dass die Kerninflation wohl länger auf hohem Niveau bleiben wird, als man das noch vor ein paar Monaten erwartet hat.
Gehen wir nochmal näher drauf ein, Stefan. Warum glaubt ihr, dass die Kerninflation nicht so stark zurückkommt und was bedeutet das eigentlich für die Märkte?
Naja, weil wir halt einerseits diese Thematik da mit den Arbeitskräften haben und der Druck aus den ganzen Lohnverhandlungen, der kommt ja dann jetzt erst, der wird in diesem Jahr wird es da Druck geben, wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, sowohl in den USA als auch in Europa. Wir haben strukturelles Problem, dass es in vielen Bereichen ja einfach nicht genügend Arbeitskräfte gibt. Ich frage mich immer, wo sind die alle hin? Hier in Deutschland gefühlt kannst du in keinen Laden mehr reingehen, wenn es im Servicebereich ist, wo nicht gleich sofort steht, wir suchen Aushilfen, Kräfte etc. Aber das bringt natürlich da auf dieser Lohnseite im ganzen Service-Sektor Druck. Gleichzeitig wollen die Leute weiterhin raus, was erleben. Also die ganze Servicepreisinflation, die wird so schnell nicht zurückkommen. Die Güterpreise, die kommen zurück. Aber die Servicekomponente wird eben auf diese Kerninflation vor allem über die Löhne weiterhin Druck ausüben. Wir sehen auch noch keine Entspannung bei den Mieten. Bisher das Gegenteil. In den USA, glaube ich, hatten wir sogar einen Rekord im letzten Monat bei der Mietpreissteigerung. Und bis das kommt, bis hier eine Entlastung kommt, die wird kommen in den USA, aber es wird noch eine Zeit lang dauern. In Deutschland zum Beispiel finde ich es wahnsinnig schwer vorherzusagen, weil hier haben wir ja momentan ein Riesenproblem mit Thema Mieten und Wohnraum. Ja. Und diese beiden Komponenten belasten halt oder drücken halt, üben weiterhin Druck auf die Kerninflation aus.
Und ihr habt natürlich in Europa wesentlich stärkere Gewerkschaften als bei uns hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben verschiedene Branchen, die starke Gewerkschaften haben, die Autoindustrie zum Beispiel, die Fluggesellschaften übrigens auch da bei Delta Airlines jetzt ein Tarifabschluss, der so hoch ist, dass es die ganze Branche verändern wird. Das sagt der Konkurrent American Airlines. Aber ihr in Europa habt natürlich noch mächtigere Gewerkschaften. Und das ist für euch ein größeres Thema noch als bei uns. Aber ich will ganz kurz nochmal auf die zwei Komponenten eingehen, die du angesprochen hast. Die Güterpreisinflation und die Inflation im Dienstleistungssektor. Wir haben so ein bisschen die Furcht bei uns, dass ja, du hast recht, die Güterpreisinflation ist deutlich zurückgekommen, sieht jetzt aber erste Zeichen einer möglichen Gegenbewegung. Und im Dienstleistungssektor haben wir die Problematik, dass unter anderem, nimm mal die Einzelhändler, die haben die Lagerbestände schon wieder so deutlich reduziert, sind jetzt wieder auf relativ gesunden Niveaus, dass die Unternehmen natürlich auch wieder Pricing Power haben. Die Autoindustrie sagt ja auch, wir werden nicht mehr, also in den USA, wir werden nicht mehr wie bisher die Lagerbestände extrem überfüllen. Wir wollen die Preise besser managen. Das heißt, müssen wir uns deiner Meinung nach auf eine strukturell dauerhaft höhere Inflation einstellen?
Ich glaube ja. Also ich habe jetzt mehr so auf die Kernrate da hier abgezielt. Aber ich glaube, dass wir auf diese Niveaus, die wir vor diesem ganzen Anstieg gesehen haben, also wenn wir auf die wirklich komplett zurückgehen, das könnte dann nochmal richtig schwierig werden für die Börse. Aber ich glaube, wir müssen mit Blick nach vorne generell ein höheres Niveau akzeptieren, aus drei Gründen primär. Einerseits, wir haben natürlich weltweit dieses Thema der Dekarbonisierung, ja, und der Energietransformation, ein ganz klar inflationäres Thema. Ja, die günstige Energie wird einfach nicht mehr in dem Umfang so verwendet. Ist ja auch ein notwendiges Thema, Thema Klimaschutz etc. Aber es wirkt natürlich preistreibend. Dann das zweite große strukturelle Thema, was wir haben, ist einfach die Demografie. Und da wird uns auch der technische Fortschritt nicht von heute auf morgen helfen. Wir haben das Problem in Deutschland, Europa. Das Problem wird riesengroß in China und kommt auch in den USA. Also zwei Punkte, die einfach auf dauerhaft in gewisser Weise auf die Preise drücken. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich auf ein dauerhaft erhöhtes Inflationsniveau irgendwann gewöhnen müssen.
Nicht zuletzt natürlich die Tatsache, dass die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China tatsächlich zeigen, dass die dortige Wirtschaft an Dynamik gewinnt und die Nachfrage nach Energie natürlich dementsprechend auch wieder mit anzieht. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Was bedeutet das denn für die Politik der Federal Reserve und für die Politik der EZB? Eigentlich geht man ja davon aus, dass in den USA der Zinsgipfel mit 5,4% bald erreicht ist, obwohl jetzt schon wieder alle nervös werden. Fangen wir mal an mit den USA. Wir haben ja auch Tagung der Federal Reserve am 22. März. Womit rechnet ihr?
Wenn nochmal recht starke Arbeitsmarktdaten kommen, dann muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass wir, mein Konsens ist ja momentan, wie du sagst, 5,4, 5,25 bis 5,5, dass wir da darüber schießen. Und dann denke ich, muss man damit rechnen, dass die Zinssenkungsprognosen des Marktes, die ja deutlich optimistischer sind als die Fed-Prognosen, so nicht kommen werden.
Aber ist das nicht im Markt, ich bin jetzt mal ketzerisch, ist das nicht schon längst eingepreist? Wir haben einen Zinsgipfel von 5,4% jetzt schon eingepreist und ein Zinsniveau von 5,3% zum Jahresende, was ja jetzt schon im Prinzip sagt, wir kriegen keine Zinssenkung in diesem Jahr. Hat das der Bondmarkt nicht schon längst eingepreist und signalisiert im Prinzip nicht der Rentenmarkt, liebe Notenbank, du riskierst hier schon wieder hinterherzulaufen?
Dieses Jahr, denke ich, ist es eingepreist, aber was nicht eingepreist ist, wenn wir vielleicht längere Zeit auch im nächsten Jahr auf so einem hohen Niveau bleiben.
Das heißt also,
und
was bedeutet das für die Kapitalmärkte, ein Zinsniveau, das im kommenden Jahr noch relativ hoch bleibt?
Zumindest für die Aktienmärkte aus monetärer Sicht erstmal kein Rückenwind. Wir haben ja auch noch eine andere Thematik. Ja. Wir haben ja auch noch den Gouverneurspostenwechsel bei der Bank of Japan. Und wenn man sich mal den S&P langfristig anschaut, dann findet man auch eine sehr hohe Korrelation nicht nur mit der US-Liquidität, sondern der globalen Liquidität. Und wenn die Japaner jetzt, ich meine, es wird eine Taube wieder eingesetzt, also und eher für die Märkte guter Gouverneur, ja, zumindest spricht da die Analyse, was er in der Vergangenheit so gesagt und gemacht hat dafür. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, dass der viel enger mit den Europäern und Amerikanern zusammenarbeiten wird, mehr auf die Schiene eingeht. Kurzum, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so dazwischen, zwischen den beiden Extremen, aber dass die Bank of Japan die weltweite Liquidität so stark unterstützt, wie sie es in diesem Jahr und auch im letzten Jahr und die Jahre davor gemacht hat, das glaube ich nicht. Also wir haben insgesamt doch die Situation, wo wir uns aus der monetären Seite ja für die Börsen auf ein eher schwieriges Szenario einstellen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass per se alles schlecht läuft, ganz und gar nicht. Aber es heißt halt einfach, dass man mehr auf die Themen schauen muss, die von solchen Szenarien profitieren. Und es waren jetzt nicht die Themen, die nach Corona oder die Jahre davor sehr, sehr gut automatisch liefen. Ich glaube, man muss einfach viel, viel selektiver werden. Und ich glaube auch, wir haben insgesamt wahrscheinlich ab Frühsommer auch nochmal vielleicht eine eher etwas holprige, schwierigere Phase vor uns.
Ja, ja. Wir haben jetzt ein neues akademisches Papier gehabt letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Februarwoche. Das argumentiert, die Notenbank müsse den Leitzins bis auf 6,4% oder 6,5% anheben, um Inflation einzufangen. Wir haben jetzt einen Notenbankgouverneur gehabt an der Wall Street, der Anfang März betont, ein 6% Leitzins könnte notwendig sein. Das wäre dann in der Tat auch ein, natürlich logischerweise ein Belastungsfaktor für die Wall Street einerseits. Und mich würde mal interessieren, für dich als Stratege, Portfolio-Leiter Research und auch im Portfoliobereich unterwegs, was bedeuten eigentlich längerfristig höhere Zinsen für die Unternehmen, für die Nachfrageentwicklung und auch für die Zinskosten?
Also zunächst mal, wenn wir es, bevor wir auf die Unternehmen gehen, nochmal Big Picture-mäßig machen würden, dann sind höhere Zinsen natürlich tendenziell eher vorteilhaft für Value-Aktien, also diejenigen Titel, die ihren Gewinn jetzt und im kommenden Jahr, also quasi die hohe Gegenwartsgewinne erzielen und nicht Zukunftsgewinne, die dann mit einem höheren Zinssatz abdiskontiert werden müssen. Also der Ist-Gewinn, ja, oder Firmen, die heute sehr profitabel sind, sollten bekommen einen höheren Stellenwert als die Wachstumsstarken, die ihre Gewinne in der Zukunft erzielen. Mhm. In so einem Szenario müssten Europa, aber auch die Emerging Markets besser laufen als die USA, weil die einfach mehr value-lastig sind. Bei den Unternehmen muss man jetzt gucken, wie sind die finanziert. Ja? Diejenigen, die sehr kurzfristig finanziert sind und jetzt in 2023, 2024 neu an den Markt in signifikanten Umfang gehen müssen, die haben natürlich ein Problem. Weil die kommen unter Umständen aus einer extrem Niedrigzinsphase, wo sie für ihre Papiere sagen wir zwischen 1,5 und 3% bezahlt haben. Und jetzt halt müssen sie Zinsen von 4-6% zahlen. Das belastet dann natürlich durch höhere Zinsaufwendungen auch den Nettogewinn. Unter Umständen ist weniger Geld für Aktienrückkäufe zur Verfügung etc. Also da muss man genau gucken, gut laufen. Deswegen meinte ich vorher auch, es ist nicht richtig pauschal, alles über den Kamm zu werfen. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Diejenigen, die quasi dieses Problem nicht haben, gibt ja auch viele Unternehmen, die sind net cash oder die haben kaum Schulden oder die müssen sich nicht am Kapitalmarkt refinanzieren, die haben natürlich eine sehr komfortable Situation, beziehungsweise die könnten sogar in die Situation kommen, dass die Marktanteile gewinnen, weil der Wettbewerber mit ganz anderen Themen beschäftigt ist. Also ich glaube, es macht in so einem Szenario auf jeden Fall Sinn, dass man bei den Unternehmen auf diejenigen setzt, die insgesamt nicht zu hoch verschuldet sind. Und diejenigen, die höhere Schulden haben, dass man sich genau anschaut, ja, wann müssen die denn wieder an den Markt kommen? Das übrigens, Markus, also das Anleihensegment finde ich jetzt weiterhin interessant auch, oder wir generell, weil wir halt vor allem im Vergleich, ja, in den letzten 10 Jahren und länger sogar. Ich meine, wir sehen wirklich, wie der Fixed Income, wir sehen Bonds auf den Markt kommen, da stehen gute Renditen drauf von super etablierten Namen. Da mache ich mir keine Sorgen, dass die nächsten 3, 5 Jahre was passiert bei denen und ich kriege stellenweise wieder 5% und mehr bei Top Rating.
Also man will das als Börsianer ja gar nicht so laut sagen, aber wenn du mir gesagt hättest vor 4 Jahren, dass ich einen Sparbrief kaufen würde von Chase, der 4,9% Rendite ausschüttet, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Es ist tatsächlich so, die Renditen haben mittlerweile Niveaus erreicht im 2-jährigen Bereich, im 6-Monats-Bereich, die natürlich auch einen gewissen Wettbewerb darstellen. Was bedeutet denn der Wettbewerb für die Aktienseite und vielleicht auch für Dividendenstrategien?
Ja, das ist ein ganz klarer Wettbewerb. Ja. Da gibt es nichts schön zu reden. Ja. Also ich sag mal, wenn man im Mischfondsbereich unterwegs ist, dann sieht man das natürlich auch mit einem lachenden Auge, weil man im Anleihensegment, du hast vorher ein paar Beispiele genannt, einfach wieder viele Möglichkeiten hat, das Geld so anzulegen und damit auch Geld zu verdienen. Auch, sage ich mal, im Bereich einer privaten Vermögensverwaltung ist das eine eher vorteilhafte Entwicklung, weil lange Zeit gab es da halt einfach auf der festverzinslichen Seite nichts und jetzt kann man wieder was verdienen. In Deutschland ist es übrigens nach wie vor so, dass viele Banken die Zinsen ja nicht weitergeben. Ja? Also in der Hinsicht ist das eine gute Nachricht. Für den Aktienmarkt insgesamt ist es natürlich eine Konkurrenz, weil ich auf einmal auf der festverzinslichen Seite wieder was bekomme. Deswegen wird man am Aktienmarkt einfach mehr Schwerpunkte auf die Bereiche legen müssen, die eben von diesen höheren Zinssätzen profitieren.
Faszinierend, du hast das Thema China und Europa schon angesprochen. Ich will das mal weiter stricken. Wir sehen ja schon seit Jahresauftakt, dass sich Europa und auch China besser schlagen als die Wall Street. Das sehen wir auch in dem kurzen Rücklauf, den wir jetzt im Februar gesehen haben. Die Wall Street war erneut das Schlusslicht. Wenn du dir diese Situation mal anschaust, glaubst du, dass die internationalen Börsen nach wie vor bessere Karten haben als der amerikanische Markt? Und vielleicht auch mal ein Blick Richtung China. Die jüngsten Wirtschaftsdaten waren alle besser als erwartet. Wir haben das geopolitische Risiko in China, das jetzt wieder aufkocht, aufflammt. Ne? Waffenlieferungen nach Russland eventuell oder vielleicht doch nicht. Wird das China machen oder nicht machen? Kommen Sanktionen, kommen keine Sanktionen? Da gibt es sehr viele Fragezeichen. Aber wie geht ihr mit dieser Situation um, China und das Wachstum dort auf der einen Seite und die europäischen Märkte?
Ich würde es gerne in kurz- und mittelfristig unterteilen. Kurzfristig, also mit Blick jetzt aufs Jahr 2023 und vielleicht dann auch ins Jahr 2024 hinein, ist das natürlich für Europa klar positiv. Die Unternehmen in Europa haben im Schnitt einen höheren Umsatzanteil, den sie mit China erzielen. Ich denke auch, dass mehr chinesische Touristen nach Europa kommen werden, prozentual, als die, die in die USA fliegen. Die ganze China-Öffnung, die ist natürlich, treibt das Wachstum, die ist aber auch inflationär. Aber das hilft Europa in diesem Jahr. Und insgesamt dürfte Europa in diesem Jahr wahrscheinlich besser wachsen als erwartet oder besser abschneiden wirtschaftlich als erwartet und vermutlich auch besser sogar als die USA. Aber ich glaube nicht, Markus, dass das ein längerfristiges Thema ist. Ja? Längerfristig oder so mittel- bis längerfristig, wenn nicht jetzt hier wirklich... Ich will es jetzt nicht überspitzt sagen, aber ich denke, an manchen Sichten muss der Groschen hier in Europa schon fallen, weil wir kommen halt gegenüber den Amerikanern in immensen Wettbewerbsnachteil. Und ich höre das wirklich von X, wir machen ja viele Unternehmensmeetings immer, und ich höre es von so vielen prominenten Unternehmensvertretern, die sind zum Teil alle super happy, ja, wenn sie ein großes US-Geschäft haben. Ja. Vielleicht jetzt momentan kurzfristig läuft Europa besser, aber der Auftragseingang ist strukturell in den USA besser. Und dann, glaube ich, unterschätzt man hier den US-IRA, den Inflation Reduction Act. Also ja. Die Amerikaner scheinen wirklich Vollgas zu geben. Das weißt du noch besser, was das Thema Reindustrialisierung gibt und Unternehmen hier bewusst anzulocken. Und man sieht das jetzt bei vielen prominenten deutschen Namen, jetzt auch in der Presse. Ich darf ja leider nicht die Namen nennen, aber ich versuche es mal zu umschreiben. Also es gibt in der chemischen Industrie in Deutschland wirklich einige große Player, die haben ganz bewusst gesagt, in Deutschland investieren wir nicht mehr groß. Beziehungsweise hier fahren wir sogar zurück. Alles, was hier reingeht, ist bestandserhaltend. Und auf die Frage, ja, habt ihr denn gute Chancen in den USA? Werdet ihr da auch angesprochen? Ja, dann kommt als Antwort, ganz klares Ja oder Ja mit Ausrufezeichen. Und es ist nicht nur die Energiepreisthematik, die spielt natürlich auch stark rein, wenn es dreimal so günstig ist wie hier, sondern es ist halt auch die Bürokratie und wie das alles geht. Da ist halt viel mehr Pragmatismus in den USA. Und ich glaube schon, dass deswegen die USA ein strukturell besseres Wachstum als die Eurozone haben werden. Und auch wenn wir jetzt hier in der Wall Street monetär dann nochmal vielleicht Gegenwind erleben, bei Unternehmen, die von diesen Tendenzen profitieren, ergeben sich dann auch wieder sicher gute Einstiegsgelegenheiten. Ja, also das, glaube ich, darf man nie vergessen. Und ich glaube, das unterschätzt die deutsche Politik massiv.
Die deutsche Politik scheint vieles zu unterschätzen, muss man sagen. Aber Gott sei Dank sind wir in Sachen Regulatorik ja vorne an. Kommen wir zurück nochmal zur Wirtschaft. Wir haben in diesem Jahr eigentlich alle Szenarien durch. Im Januar hieß es, kriegen wir eine Rezession. Dann hieß es, vielleicht wird es eine weiche Wirtschaftslandung. Und jetzt heißt es, wir kriegen gar keine Landung. Im Gegenteil, Januar, Februar gewinnt die Wirtschaft schon wieder an Dynamik. Und wir sehen das auch, Stefan, bei der monatlichen Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern. Im November haben 77% gesagt, wir kriegen eine Rezession in den nächsten 12 Monaten. Im Februar lag die Quote nur noch bei 24%. Schätzt man das auch in Anbetracht der Zinspolitik nicht ein bisschen zu optimistisch ein?
Die Zinspolitik hat ja immer Timelags, ja, bis das alles durchschlägt. Und ich würde jetzt mal sagen, das sieht für dieses Jahr eigentlich jetzt wahrscheinlich alles noch ganz okay aus. Aber wenn ich mir dann die Prognosen fürs nächste Jahr anschaue, das macht mir da eher Sorgen, ja, weil dann wird das eben wegen diesen Timelags stärker wirken. Also ich glaube, dieses, sage ich mal, eher schwierige Szenario auf der Wirtschaftsseite, das hat sich verschoben. Aber das dürfte, weil das eben, wie gesagt, mit diesen Timelags der weniger Liquidität, höheren Zinsen etwas dauern. Wenn das so weitergeht, wird das natürlich noch kommen.
Also eine Abkühlung der Wirtschaft, das heißt, das Pendel schwingt dann ein Stück weit wieder zurück Richtung vielleicht doch weiche Landung, möglicherweise leichte Rezession. Und wir sehen hier eine gewisse Anpassung, denn ich meine im Prinzip, wenn die Notenbank die Inflation einfangen will, so wirkt es ja aktuell, müssen die Zinsen erstmal weiter hochgeschraubt werden. Und das bedeutet natürlich auch Nachfragedestruktion. Für dich, für DJE, was bedeutet das, wenn ihr nach vorne blickt?
Naja, ich würde mal sagen, wir unterteilen das Jahr jetzt mal in zwei Hälften. Also wir denken generell, dass das erste Halbjahr das bessere sein wird als das zweite. Wir sieht vieles gar nicht so schlecht aus. Man muss halt versuchen, so viel Performance zu machen, wie es nur irgendwie geht, bei überschaubarem Risiko momentan. Aber wir bereiten uns schon darauf vor, dass das im zweiten Halbjahr eher schwieriger wird. Wir glauben, dass dieses ganze Umfeld eher, sage ich mal, der großen Value-Kategorie hilft. Ja, also denjenigen Aktien, wo der Gegenwartsgewinn mehr zählt als der Zukunftsgewinn, was für uns tendenziell eher Rückenwind bedingen sollte. Wir fokussieren uns auf solche Themen. Ich glaube, das ganze Energietransformationsthema wird ein sehr, sehr spannendes Thema bleiben. Da wird es auch Firmen geben, die, egal was jetzt auf der monetären Seite passiert, da ist so ein großer Wandel, die werden weiter gute strukturelle Auftragseingänge haben, die haben Pricing Power und deswegen auch Gewinnwachstum. Die sollten sich von so einer gesamt schlechten monetären Entwicklung auch lösen können. Also wird halt darauf ankommen, die möglichst gut zu identifizieren und auch zu haben. Lange totgeglaubte, was ist am besten in Europa in diesem Jahr? Banken, auch Versicherungen haben natürlich durch diese höheren Zinsen mit Blick auf die Kapitalanlagerenditen in den nächsten Jahren ein ganz gutes Umfeld. Pharma lief gar nicht als Beispiel jetzt zuletzt. Da wird dann auch irgendwann wieder ein Zeitpunkt kommen. Ich glaube auch, die ganze Energiethematik ist alles andere als vom Tisch. Ja, die läuft jetzt gegen hohe Vergleichsbasen ein paar Quartale. Aber das strukturelle Thema ist da. Also ich glaube, wir haben schon viele Themen, Markus, ja, die dann auch immer wieder relativ schnell dazu führen werden, dass sich gewisse Sachen auch wieder loslösen und gut laufen werden. Das darf man da nie vergessen in der ganzen Entwicklung. Und das ist so, wie wir versuchen, das da jetzt zu meistern. Was ich glaube, was nicht funktionieren wird, ist dieses allgemeine, ja, buy the dip, ja, und so quasi läuft eh immer. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Also ich glaube, es wird schon schwieriger werden und es werden auch andere Sachen laufen, als wenn man das im letzten großen Zyklus anschaut.
Wir sehen das, glaube ich, auch daran, dass man, wie schnell sich die Realität ändert. Ne? Wir hatten die Hoffnung, dass die Inflation schneller zurückläuft und sind letztendlich gesehen genauso datenabhängig wie die amerikanische Notenbank auch, wie die EZB auch und müssen uns dementsprechend dann dem Umfeld auch rasch wieder anpassen. Mein lieber Stefan, ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank für das wie immer spannende Gespräch mit dir. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao.